Sie ist die Tochter von Johannes Heesters. Auch ihre Mutter war eine berühmte Sängerin und Schauspielerin. Kein Wunder, dass es Nicole Heesters früh auf die Bühne zog. Schon mit 15 wurde sie beim berühmten Wiener Max-Reinhardt-Seminar zugelassen. Und seitdem hat sie an so vielen großen Bühnen gespielt, mit bekannten Regisseuren die schwierigsten Rollen. Frau Heesters, Sie sind jetzt 80, wirken fit und voller Elan und stehen immer noch auf der Bühne, spielen die modernsten Stoffe, wie in Schimmelpfennigs großem Feuer in Mannheim. Sie spielen darin die Erzählerin, nehmen aber auch immer mal wieder an dem Geschehen teil. Sie haben in sämtlichen Besprechungen in allen Zeitungen ringsherum und von Nord nach Süd in der Bundesrepublik besonders gute Kritiken erhalten, wegen ihrer überzeugenden Textinterpretation. Ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, da war wirklich viel Gutes zu lesen. Zum Beispiel die große Nicole Heesters mit ihrer herrlichen Diktion, stundenlang könnte man ihr zuhören. Sie hatte wohl Freude an der Sprache Schimmelpfennigs. Nun ja, Schimmelpfennig ist ja auch der meistgespielte Autor zurzeit in Deutschland. Meinen Sie zu Recht?
Ich mag ihn und ich habe deswegen das Stück angenommen, weil ich seine Sprache mag. Ich wollte das mal laut aussprechen auf der Bühne. Und das ist ja kein wirkliches Stück, es ist ja eigentlich eine Erzählung, finde ich. Und unser Regisseur hat daraus ein Stück gebaut oder sagen wir eine Art Dramaturgie gefunden, dass wir das also mit dem Ensemble über die Bühne bringen. Und da habe ich, wie Sie schon sagten, den erzählenden Part, den ich sehr schön finde. Der führt durch die Jahreszeiten, der erzählt Helles, Dunkles und das macht mir Freude, ja.
Sie hatten ja schon einmal eine Rolle am Nationaltheater hier in Mannheim. Mhm. Und das war Bernarda Albers Haus, die Bernarda.
Ja.
2011 war das, ja.
Das war, ja.
Und das war ja wirklich ein Glücksfall fürs Nationaltheater. Viele Leute sind da mehrfach reingegangen, um besonders Sie zu erleben, muss man sagen.
Dabei ist das eine wirklich sehr harte und eine erbarmungslose Rolle. Aber wir hatten da auch eine gute Inszenierung von dem Bieto. Ja, das war ein Glücksfall.
Weswegen haben Sie die Rolle angenommen? Wegen Bieto oder wegen García Lorca?
Da gibt's viele Punkte. Jetzt erzähle ich mal erst den ganz privaten. Mein Mann sagte damals zu mir, du, ich habe eine Inszenierung von dem Bieto gesehen. Den finde ich toll. Wenn du den mal irgendwo sehen kannst, mach das. Der gefällt mir. Das war ein Gespräch. Dann hatte ich einen Kurzurlaub in Malaga. Das war Silvester, wo ich das Grab und das Restaurant und das Kaffeehaus von Lorca aufgesucht habe. Das Grab kann man ja nicht aufsuchen, das ist ja nicht festgelegt. Aber wo es sich befinden soll und in dieser Landschaft bin ich rumgegangen. Ich weiß nicht warum. Es hat mich interessiert und ich mochte die Gedichte und ich hatte also Kontakt aufgenommen zu Lorca. Ich komme nach Hause von diesem Kurzurlaub. Das war nachts und ich drehe den Fernseher an, um zu gucken, ob vielleicht Nachrichten sind und sehe eine ganz wilde Inszenierung. Und siehe da, ich sehe sogar Bieto, der in Stuttgart was inszenierte. Ich habe jetzt vergessen, was es war. Und ich dachte sofort an die Worte meines Mannes. Und am nächsten Tag, vormittags, Anruf aus Mannheim, würden Sie bei uns Lorca spielen unter der Regie von Bieto? Das war ein starkes Stück. Da habe ich nicht lange überlegt und habe sofort Ja gesagt, weil ich fand dieses Zusammenspiel der Zufälle beeindruckend und habe mein Köfferchen gepackt, bin nach Mannheim gefahren und dann haben wir dieses Stück probiert.
Jeden Fall, das Stück war 3 Jahre oder länger noch auf dem Spielplan und hatte wirklich großen Erfolg. Und Sie hatten dann ja ein spektakuläres Gastspiel im Iran. Da stand ganz viel in den Zeitungen, weil das wohl sehr interessant gewesen sein muss.
Naja, man fährt nicht jeden Tag nach Iran, nicht? Also nach Teheran. Und dort spielten wir dieses Stück, das um eine Herrschaft geht, um eine Diktatur eigentlich, um eine sehr erbarmungslose, radikale Frau, die ihre Familie unterdrückt, also Krieg im Kleinsten, in der nächsten Umgebung. Für dieses Land war das schon sehr erstaunlich, dass man mit so einem Stück dort gastiert. Und vor allem auch Frauen. Ich glaube, 15 Jahre lang durften keine Frauen auf die Bühne. Und das fängt jetzt wieder an. Die stehen mit Perücken und mit Hüten und mit Tüchern auf den Bühnen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Und nun standen wir da, Frauen, und spielten dieses Stück. Und wir mussten uns natürlich verschleiern, das letzte Bild, da kommen die alle nachts aus ihren Betten, hatten also, wie das so üblich ist, also Nachthemdchen oder Hemdchen an. Das ging natürlich überhaupt nicht. Wir mussten also in langen Gewändern erscheinen. Und da wurden schon Maßnahmen getroffen, dass es eben der Gesellschaft dort genehm ist. Das Stück blieb aber so, wie es ist. Oben war eine Simultanübersetzung. Es war ausverkauft bis auf den letzten Platz. Und die Leute hörten unglaublich zu, reagierten, auch lachend, was wir hier in Deutschland nicht erlebten. Die hatten also ein sehr waches Ohr und ein sehr kritisches Ohr. Und das war für uns, wir haben dieses Stück neu gesehen. Wissen Sie, wenn man über die Straßen geht und man wird als Frau, das haben wir alle so empfunden, nicht beachtet. Also kein Taxi bleibt stehen, man geht in ein Geschäft, man wird nicht behandelt. Das war schon auffallend. Und plötzlich steht man dann auf der Bühne und spricht diesen Text. Das war mehr als aufregend. Das ist ein unvergessliches Gastspiel gewesen, dass wir dort zweimal spielen durften, dieses Stück.
Wie war denn die Reaktion des Publikums? Haben die es gut gefunden?
Ja, wir haben kaum mit jemandem gesprochen. Wir wurden aber sehr gut kritisiert. Ich bekam den Preis als beste Schauspielerin, was ja dann doch immerhin heißt, dass sie das Stück akzeptieren, dass sie die Darstellung akzeptieren. Ich spiele das ja nicht allein, das ist ja das Ensemble, das ist ja die ganze Gruppe, die ich finde, damit belobigt wurde, dass ich diesen Preis bekommen habe. Also das Stück wurde akzeptiert, wurde genau erkannt. Wir mussten auch eine Probe machen vor einer Jury, die dann sagten, diese Szene geht so nicht. Da war eine Szene, wo ich meine Tochter schlage, weil sie das Bild eines Mannes in ihrem Bett versteckt hat. Und die Mutter rastet ob dieser Tat aus und schlägt sie in den Bauch und ist sehr brutal. Es war eine sehr brutale Szene gewesen und die wurde verboten. Das habe ich verstanden. Das haben wir alle verstanden und sagten, ja, ist vielleicht zu hart. Dann haben die gesagt, nein, nicht wegen der Härte, wegen der Erotik. Da waren wir doch etwas erstaunt, das haben wir nicht ganz so gesehen. Also das ist schon eine andere Blickrichtung, die da hatten. Und das dem gegenüber gestellt zu werden, war schon ein unvergessliches Erlebnis.
Gehen wir mal 63 Jahre zurück und zitieren.
63? Ja. Da kann ich mich an nichts erinnern. Das sage ich Ihnen jetzt.
Ich auch nicht. Aber ich habe den Spiegel aus dem Jahre 1954 vom 7. April. Und da steht Nicole Heesters, 17 Jahre alt, die bereits als Filmschauspielerin aufgetretene jüngere Tochter des Filmsängers Johannes Heesters, hat jetzt auch noch als Bühnendarstellerin debütiert. In Wiens Volkstheater spielt sie mit großem Erfolg die Titelrolle in Gigi, der französischen Autorin Colette.
Ja.
Frau Heesters, so stand das im Spiegel vor 63 Jahren.
Stellen Sie sich vor.
Ja.
Mein Gott, das ist eine entzückende Geschichte. Stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, ob das überhaupt auch den Zuhörern noch was sagt. Terwin Moissy, die Frau von dem berühmten Alexander Moissy. Burgtheater. Es gibt noch Platten, wenn man hört, wie der spricht. Das glaubt man gar nicht. Das ist kein Sprechen, das ist ein Gesang. Es ist wirklich antiquiert. Mit dieser Frau stand ich in dem Stück auf der Bühne. Die spielte meine Großmutter. Und das ist die Geschichte eines jungen Mädchens, die sich verliebt in Tonton.
Und das war aber, als Sie gerade erst Ihre Ausbildung begonnen hatten. War ja ganz früh, ja. Mit 17. War Ihnen eigentlich der Weg auf die Bühne sozusagen genetisch vorbestimmt?
Das scheint so. Ich meine, mein Vater war Schauspieler, meine Mutter war Schauspielerin. Naja, da ist irgendetwas in die Wiege gelegt worden. Und ich habe das sehr früh gewollt.
Spielte denn die Bühne zu Hause eine Rolle? Mussten Sie öfter mal Gedichte aufsagen?
Nie, nie. Das danke ich meinen Eltern. Das haben die nie von mir verlangt. Nie. Nein, im Gegenteil. Ich habe meinen Vater zum ersten Mal auf der Bühne gesehen. Da war ich bereits 14 Jahre. So lange haben meine Eltern mich davor eigentlich, ich will nicht sagen bewahrt, aber auch nicht geschont. Aber die fanden das nicht notwendig, dass die Kinder jetzt sich alles angucken mussten, was Papa Macht. Es hat gereicht, dass der Wirbel sehr groß war und Berge von Post lagen und die Autogrammjägerinnen vor der Tür standen und Jopi viel unterwegs war. So haben wir das Theater erlebt, aber nicht, dass wir da jede Premiere gesehen haben oder jede Rolle gesehen haben. Ich habe meinen Vater zum ersten Mal in Wien mit dem Lied der Taube im Theater in der Josefstadt gesehen. Aber hatte davor schon immer gedacht, das ist ein schöner Beruf. Und da hatte ich auch recht.
Wie haben Sie es denn auf dieses Max-Reinhardt-Seminar geschafft?
Ach, das ist, ich erwähne lauter Namen, die sicher niemand mehr kennt, obwohl es ein Genie war. Das war Leopold Rudolph. Das war ein sehr berühmter Schauspieler. Wir saßen am Heurigen. Meine Mama war dabei und mein Vater und einige Kollegen. Leopold Rudolph sagte zu Jopi, ich weiß es, als wäre es gestern, Jopi, du schickst doch die Nicole aufs Reinhardt-Seminar. Das fiel auf den Tisch, dieser Satz. Es war danach ein großes Schweigen, weil Jopi schaute ihn an und sagte, wie kommst du darauf, wieso sagst du das? Sagte, ich spüre, dieses Kind muss auf die Bühne. Das war der Poldo Rudolph. Es wurde nicht länger besprochen, aber der Satz, der war in der Welt. Und er arbeitete in meinem Kopf und ich sprach natürlich dann ein paar Tage später an und sagte, ja, weil ich nämlich eine Katastrophe in der Schule war. Und es kam nun die mittlere Reife und ich dachte, das ist eine Chance abzuspringen und aufs Reinhardt-Seminar zu gehen. Meine Eltern waren nicht sehr begeistert, aber die haben gesagt, ja, wenn du meinst, wenn du weißt, was da auf dich zukommt, bereite dich mal vor. Und sie brachten mir einen sehr guten Lehrer, bei dem ich drei Rollen vorbereitet habe und die ich dann vorgesprochen habe und ich wurde aufgenommen. Davor war ich in der Klosterschule und habe brav versucht, meine Fächer zu erfüllen. Und bin aufs Reinhardt-Seminar gekommen und da kamen sehr schnell Filmfirmen und wollten die Tochter vom Hesters einkaufen. Und da hatte ich einen Film mit Paula Wessel und Attila Hörbiger und dem doppelten Lottchen. Das war mein Anfang. Den habe ich damals gedreht, obwohl ich noch auf der Schauspielschule war und natürlich aneckte. Das können Sie sich vorstellen. Helene Timmich war damals die Direktorin und war überhaupt nicht begeistert. Aber es war halt schon ein sehr großes Angebot. Ich und meine Frau hieß der Film mit Paula Wessely. Das ist eine Göttin in Wien, nicht nur in Wien. Und das war eine Chance, wo man sagte, na ja, gut, das ist mindestens ein halbes Jahr Reinhardt-Seminar, wenn sie mit so einer Frau arbeitet. Also den Film durfte ich machen. Dann kam ich wieder brav aufs Reinhardt-Seminar zurück. Dann kam eine Anfrage von Willi Forst. Ich war noch immer auf der Schule und lernte und übte. Das war das Kabarett. Da drehte der Forst den Film in München und ich musste meine Haare hellblond färben. Er wollte, dass seine Frauen in dem Film, Eva Kerbler spielte die Hauptrolle, die war auch hellblond, wir mussten alle hellblond sein. Danach kam ich zurück, hatte noch immer die hellblonden Haare und hatte das Vorsprechen für Gigi am Volkstheater und kam mit diesen hellblonden Haaren zum Vorsprechen ins Theater. Da stand eine Schauspielerin, Adrienne Gessner hieß sie, die spielte da mit, eine sehr berühmte, wunderbare Kollegin. Die schaute mich an und sagte, so jung und schon so blond. Da wusste ich das Leben, das wird nicht leicht hier, das wird nicht leicht. Und ich bekam die Rolle, färbte mich zurück und dann sind wir bei dem Stück Gigi und danach ging ich wieder aufs Reinhardt-Seminar. Dann kam ein Engagement in die Josefstadt. Da spielte ich ein Jahr und dann kam die berühmte Tournee nach Südamerika. Ja.
Und da waren Sie aber immer noch gerade erst 17, 18, ne?
Ja, ich war lange jung.
Und das war ein Riesenabenteuer.
Ja, Tourneen sind Abenteuer, das gibt's zu, vor allem wenn man in so fremde Länder entführt wird. Stellen Sie sich vor, damals mit 18 Jahren nach Südamerika mit dem Schiff hin. Auf dem Schiff haben wir probiert. Drei Stücke hatten wir, in zweien war ich drin. Porto Alegre war die erste Stadt, wo wir an Land gegangen sind. Das hat man nicht begriffen.
Ich meine, damals, wer konnte da schon hinfahren?
Ja, hinfahren konnte, aber als Theatergruppe war das natürlich unglaublich. Unglaublich, ja. Das war ein großes Erlebnis und der Schluss war New York.
Wahnsinn. Sind Sie da noch mit hin nach New York? Sie hatten ja dann diesen Unfall.
Ja, das kam dazwischen. Also das Leben stellt einen dann schon ein bisschen auf die Probe. Nur Glück haben geht nicht. Ich hatte, weil ich nur in zwei Stücken drin war, einen Abend frei und habe das Ensemble vertreten auf einem großen Empfang, wo all die Wiener waren. Und ich habe so viel Wiener Musik noch nie gehört wie in Südamerika. Die Leute hatten alle Sehnsucht nach Österreich und spielten ihre Wiener Lieder. Und man musste erzählen, wie es in Wien war und wie das Leben dort ist und ob noch immer die heurigen Musik gab. Man musste richtig kämpfen, um etwas aus Südamerika zu hören. Die Leute überschütteten einen mit Fragen und Sehnsüchten. Und da an diesem einen Abend habe ich das Ensemble, was da spielte, vertreten. Und einer dieser Besucher hat ein Glas zu viel, glaube ich, getrunken, brachte mich dann mit seinem Auto, ein DKW mit der Schaltung im Armaturenbrett, ich weiß es, ich sehe es noch vor mir, brachte mich dann sehr zügig nach Hause und übersah eine Straßenbahn. Und in die sind wir hineingedonnert. Ich wurde sofort in die Pronto Soccorro gebracht und bin ausgefallen. Ich hatte sehr große Schnittwunden und konnte nicht mehr weiterspielen. Ich war froh, dass ich weiterlebte. So war's. Das Ende war, dass der Direktor, ich war ja noch ganz jung, der meine Vormundschaft hatte während dieser Tournee, mich gefragt hat, willst du jetzt nach Hause fahren oder willst du uns weiter begleiten? Da waren noch Rio und New York. Und jung und kräftig und neugierig, wie man ist mit 17 Jahren, habe ich gesagt, nein, ich fahre weiter mit, auf eigene Kosten. Wann komme ich nach Rio? Wann komme ich nach New York? Ich möchte euch weiter begleiten, auch wenn ich nicht spiele.
Die Problematik war praktisch im Gesicht, ne? Nach dem Unfall.
Nur im Gesicht, also deutlich. Die war schon recht deutlich.
Unterm Kinn sieht man noch die Narbe, aber gut.
Ja, das sieht man. Naja, man sieht es hier auch noch genau. Es ist vorbei.
An der Backe, aber
es ist vorbei und das war alles kaputt. Die Augen waren kaputt. Es war ziemlich viel und ich konnte 2 Jahre lang nicht arbeiten. Ich bin diesem Unglück sehr dankbar.
Warum?
Weil es mich zum Nachdenken gebracht hat. Zur Überlegung, willst du diesen Beruf wirklich? Ich konnte nicht auf die Bühne. Ich konnte nicht mit einem zerschnittenen Gesicht auf der Bühne die junge Liebhaberin spielen. Überhaupt, das ging nicht. Und es war vorbei. Es war einfach vorbei. Und jetzt war die Frage, was mache ich jetzt? Wie immer, ich habe viel Glück in meinem Leben, kam nach einem Jahr. Ich war im Engagement noch immer im Theater, aber spielte nicht, sondern lief von einem Arzt zum anderen und ja und nein und eine Spritze dort und so weiter. Das habe ich dann plötzlich an einem Tag alles abgebrochen und sagt, es ist so, wie es ist. Ich habe halt Narben im Gesicht, ich muss damit leben. Das war auch eine gute Entscheidung, weil in dem Moment war ich entspannt und stand nicht mehr unter dem Druck, das muss jetzt alles schnell heilen. Ich habe es übergeben an den lieben Gott oder an die Zeit oder ans Schicksal. Es soll von selber heilen.
Konnten Sie denn weiterspielen? Bekamen Sie Engagements?
Nein, ich konnte nicht. Aber weil ich eben an dem Theater noch engagiert war und ich war noch nicht großjährig, war ich noch weiter im Vertrag und der Direktor raufte sich seine Haare und sagte, was machen wir mit ihr? Was machen wir? Auf die Bühne kann sie nicht. Und da kam der große Glücksfall, dass eine Tournee, wieder mal eine Tournee, kam aus Düsseldorf eine Anfrage, Nathan der Weise, Regie Karl-Heinz Strux und Ernst Deutsch, spielte, das war eine Sendung von ihm, eine Mission, kann man sagen. Er wollte den Nathan in Deutschland spielen nach dem Krieg. Er wollte diesen Text in Deutschland sprechen. Und er spielte den Nathan und das war auch schon 2-mal auf Tournee, das war die 3. Und da wurde gefragt, ob ich die Rächer spielen kann. Und da meinte der Herr Stoß, der damalige Intendant, das wird in Aulen gespielt, in großen Räumen, in Turnhallen, nicht in so einem intimen Theater, wie die Josefstadt es eben ist. Da verspielt sich das vielleicht. Und da kann sich das ruhig machen. Und so bekam ich die Rolle und war eine etwas entstellte Rächer. Und dieser wunderbare Strux hat sich darum überhaupt nicht gekümmert und hat mit mir normal gearbeitet und hat in der Generalprobe mich gefragt, ob ich nach Düsseldorf an sein Theater kommen würde. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich spürte, das in Wien ist gelaufen. Das geht dann nicht mehr. Und so kam ich nach Düsseldorf.
Sie haben ja in unglaublich vielen Häusern danach noch gespielt. Ich habe die mal aufgeschrieben, die ich gefunden habe. In Graz noch, in Hamburg, Thalia, Bochum, Berlin, natürlich Josefstadt, Wien sowieso. War denn eigentlich Düsseldorf das wichtigste Haus für Sie?
Sagen wir jetzt nicht das Haus. Die Zeit war ausschlaggebend für mein Leben. Dank Strux, der auf mich gesetzt hat, der mir die unglaublichsten Rollen gegeben hat und ich habe meinen Mann dort kennengelernt.
Ah.
Also war das schon eigentlich die wichtigste Zeit und ich habe dort zwei Kinder geboren. Also das war schon eine der wichtigsten Zeiten meines Lebens.
Wie viele Jahre sind Sie da geblieben ungefähr?
Das sage ich jetzt so sportlich, aber ich glaube es waren 14 oder 12. Eine sehr lange Zeit.
Lange Zeit. Und von den Regisseuren, Sie haben ja auch mit praktisch allen, die so damals...
Nein, nicht mit allen, aber viel. Mit sehr, sehr, sehr
Peter viel. Stein.
Und nein, sehen Sie, auch da, das ist das berühmte Internet, da steht's drinnen.
Stimmt
und
nicht.
Stimmt nicht, nein. Ich habe mich bei ihm beworben und habe einen sehr lieben Antwortbrief von ihm bekommen, wo zum Schluss steht, Ihre Worte haben mich berührt. Aber dabei blieb's. Und natürlich war das damals in der Zeit ein brennender Wunsch, mit diesem Mann zu arbeiten. Das hat sich aber nicht ergeben. Ich habe aber mit anderen wunderbaren Regisseuren, wie zum Beispiel Klaus-Michael Grüber, gearbeitet. Ich habe mit der Bret gearbeitet. Ich habe mit, wie gesagt, sehr prägend mit Karl-Heinz Struck gearbeitet, mit vielen.
Und ja, Andrea Breth, ich meine, das war ja damals auch noch nicht üblich, so tolle Regisseurinnen zu haben. Ne? Da gab es ja doch mehr Männer, ne, damals.
Sie ist eine ganz großartige und sehr deutliche Regisseurin. Also deutlich meine ich insofern ihre Handschrift oder ihr, sagen wir mal lieber, ihr Gedanken sind sehr prägend und sehr tief und ernst und streng. Obwohl wir sehr, sehr viel gelacht haben. Das war die Zeit in Bochum. Und die hat mich engagiert von München weg. Ja, ja, so läuft das in einem so langen Leben.
Ja, dann springen wir mal ins Kino. 50 Filme, stimmt das denn, habe ich gelesen?
Keine Ahnung. 50 Filme?
Ja, das kann ich 50 nicht. Filme. Ich habe
es
auch
nicht Zeitung,
in über 50 Filmen und Fernsehproduktionen.
Ach so, ja.
Ja. Ja. Haben Sie gespielt. Und natürlich interessiert uns ganz besonders die erste Tatortermittlerin. 1978 bis 1980 steht, aber es waren eigentlich drei Sendungen. Ne? Die Kommissarin Marianne Buchmüller. War das damals eine Revolution, dass eine Frau Ermittlerin wurde?
Also Revolution ist hochgegriffen. Es war absolut neu. Und das habe ich auch gespürt in der Arbeit. Also leicht haben die Männer es mir nicht gemacht. Ich wurde sehr mit einem Dünkel begrüßt und sehr oft wurde mir so auf die Schulter geklopft. Ach ja, wie nett. Guck mal, sie bemüht sich. Und das war. Aber auch das ist mir wieder passiert. In Russland bekam ich den Anruf. Wieder mal auf einer Tournee. Wir gastierten von Hamburg aus in Moskau mit Maria Stuart. Da haben wir eine große Tournee gemacht durch Russland und es war die vorletzte Station in Moskau und da bekam ich einen Anruf in meinem Hotelzimmer und man durfte nicht länger telefonieren als 3 Minuten und dann hörte das Telefongespräch auf. Und da kam ein Anruf, hier ist Sender Baden-Baden, würden Sie bei uns die Kommissarin spielen? Ich dachte, natürlich ist ein Scherz. Ich sagte, ja, selbstverständlich spiele ich die Kommissarin. Ja, sehr lustig, wer spricht denn da? Ja, das ist Baden-Baden, wir möchten Sie gerne als... Ich habe das nicht ernst genommen. Dann waren die 3 Minuten vorbei und ich dachte, welcher Kollege hat mich denn da angerufen? Dann kam noch einmal ein Anruf und sie sagen, wir haben das Gefühl, Sie nehmen uns nicht ganz ernst. Es ist eine wirkliche Frage und ein Angebot. Möchten Sie die Kommissarin spielen? Plötzlich wurde mir klar, ich wurde für den Tatort angefragt und sagte, können wir eben noch warten, bis ich vielleicht in Deutschland bin? Ich muss das verarbeiten. Ich gucke jetzt gerade auf den Kreml. Also mir ist das alles zu viel, aber ich finde es wahnsinnig reizvoll. Ja, schon. Ja. Und dann habe ich natürlich zugesagt und habe 3 Sendungen gespielt. Nicht mehr, weil ich wurde nach der 3. Sendung, da es noch nicht so viele gab, sofort als Marianne Buchmüller angesprochen. Und wenn ich in der Früh meine Milch und meine frischen Brötchen für die Familie einkaufte, wurde ich an der Kasse mit Frau Buchmüller angesprochen. Und da dachte ich, nee.
Das wollten Sie nicht haben?
Das geht mir zu weit. Da muss ich meinen Beruf schützen.
Das war konsequent, also.
Ja, ich liebe das Theater über alles. Über alles. Und da möchte ich sein, da möchte ich wie Sie sehen, da bin ich ja auch noch und das möchte ich schützen und das möchte ich wert halten. Und wenn ich dann plötzlich als Frau Buchmüller auf der Bühne stehe, das hat mir nicht gefallen. Da habe ich dann gesagt, na, hör mal nach drei Sendungen auf. Ich habe es kennengelernt, das war sehr lustig. Aber Sie sehen ja, nach so langer Zeit werde ich noch immer darauf angesprochen. Also es hat absolut gereicht.
Ja.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit Nicole Hesters. Frau Hesters, wie war Ihre Rolle eigentlich angelegt? Vielleicht so ein bisschen wie Ulrike Volkerts als taffe Kommissarin?
Ja, wie war die angelegt? Ich habe gesagt, ich trage keine Waffen. Das wollte ich nicht. Ich wollte es also mit dem Kopf und mit dem fraulichen Verstand machen. Und da war eine ganz nette Idee drin, dass die Frau einen Huttick hat. Und die ging immer durch die Straße und wenn ein Hutgeschäft gab, blieb sie davor stehen und schaute. Und anhand eines Blickes auf einen Hut war dann auch die Lösung des Falles plötzlich in ihrem Kopf. Also das war, man kann sagen, naiv oder warum nicht? Ich habe vor kurzem eine Sendung von Colombo gesehen. Der hat auch, wie jemand eine Tasse Kaffee trinkt, plötzlich den Fall gelöst. Also ich
soll
hatte
es geben.
Da,
ja.
Das soll es geben. Ich habe es anhand eines Hutes in einer Auslage, hatte ich die Eingebung. Ja, das war das erste Mal. Das war der Huttick. Aber dir sagte der nächste Regisseur so, auf keinen Fall, wir müssen das anders machen. Und da bekam ich also eigentlich eine neue Rolle. Und ich konnte, was mich am meisten geärgert hat, ich konnte nicht konsequent aufbauen. Ich musste jedes Mal, weil es eben so neu war, jeder dachte, ich weiß jetzt, wie es sein muss. Nicht so wie im ersten, das war nicht gut. Jetzt so, jetzt hat es einen Liebhaber. Da hatte ich einen Liebhaber und war nicht verheiratet. Oh, und Deutschland regte sich auf, dass die Kommissarin Angestellte des Staates also da plötzlich einen Liebhaber hatte. Und es war auch eine Aufnahme, dass wir gefrühstückt haben im Bett. Nein, das ging überhaupt nicht. Also der dritte Fall war wieder anders. Und auch das ärgerte mich ein bisschen, weil ich kam nicht zum Kern. Und da dachte ich, so lustig und so schön es war, wirklich, das war schon sehr aufregend. Wir hatten in der letzten Sendung eine Bombenbesetzung, da war die Hoger drin, da war die Sukowa drin, hervorragende Schauspieler drin. Es war also wirklich, ich kann mich da nicht beklagen, es war ambitioniert immer gestaltet und gewollt, aber ich kam nicht zum Kern. Und an der Kommissarin wurde am meisten rumgedrückt. Ja, die muss so sein. Nein, das war nicht gut. Die muss jetzt so sein und so. Und eben im Leben wurde ich zur Frau Buchmüller. Und da haben wir uns eben verabschiedet.
Zur rechten Zeit.
Und ich glaube, das war, ich glaube, es war richtig.
Ja. Wie war das eigentlich für Ihre Familie? Sie waren ja dann, hatten viele Engagements, mussten reisen. Sie mussten in Filmen mitspielen. Ihr Mann ist auch sozusagen mit der Bühne verbandelt.
Nicht so zu sagen, der war sehr mit der Bühne verbandelt, der war Bühnenbildner.
Ja. Pitt Fischer heißt er, ne?
Hieß mein Pitt, ja. Und der hat auch die Bühnenbilder gemacht zu Wetten, dass. Also der war sehr unterwegs.
Also noch mehr als Sie?
Nun gut, ein Bühnenbildner, Pitt vor allem, hat sich entschlossen, die Bühnenbilder zu Hause am Esstisch zu entwickeln und zu zeichnen. Insofern war er zu Hause. Und ich war natürlich dann in Berlin oder in Stuttgart oder in Bochum oder München halt. Ich war weg. Ich war viel weg. Das gebe ich zu. Und wie das für meine Familie ist, da müssten Sie eigentlich meine Kinder fragen. Ich hoffe, dass wir es gut gemeistert haben. Aber natürlich war ich weg.
Aber ein Indiz, dass es Ihnen ganz gut gelungen ist, ist ja, dass Ihre Kinder auch wieder in genau diese Richtung
streben. Ja, wenn Sie das sagen, es ist gut gelungen. Ich hätte nichts dagegen, wenn die auch einen anderen Beruf ergriffen hätten.
Zumindest aber sind Sie nicht abgeschreckt worden.
Nein, sie sind nicht abgeschreckt worden, aber sie haben natürlich schon bemerkt, dass Mama immer Theater spielt und dass ich kann Ihnen die Frage nicht ehrlich beantworten. Also ehrlich schon, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, ob meine Kinder wirklich zufrieden mit mir waren.
Schwere Frage, gell? Das weiß man als Mutter nie.
Ich habe mein Möglichstes getan, mein Möglichstes. Jede freie Sekunde natürlich saß ich damals in der Pen M und bin von Berlin nach Hamburg geflogen und wir waren versucht, alles gemeinsam zu machen.
Ja, vielleicht kann man es gerade mal sagen, Ihre Tochter ist jetzt auch Kommissarin?
Ja, die ist im Großstadtrevier schon seit Jahren die Chefin, Frau Küppers. Und macht das hervorragend. Das ist nicht die stolze Mutter, die das sagt. Das kann man ja jeden Montag sehen und selber beurteilen. und war davor in Wiesbaden und in verschiedenen Theatern engagiert. Und dann hat sich ihr Leben so entwickelt, dass es sich, wenn man so eine Rolle kriegt, dann kann man leider nicht Theater spielen. Dann ist man im Vertrag vom Norddeutschen Rundfunk in dem Fall. Und was ja auch sehr schön ist, die Miete stimmt. Und sie hat ein Kind und sie, das macht mich eigentlich stutzig, denke ich gerade. Und sie ist sehr glücklich, dass sie bei dem Kind bleiben kann in Hamburg.
Und ihr Sohn ist auch jetzt Richtung
Bühnen? Ja, mein Sohn
hat
sich, ich würde sagen, im fortgeschrittenen Alter entschlossen, Bühnenbildner zu werden, wie mein Mann. Und macht das auch sehr erfolgreich. Leicht ist es ja nicht, aber er macht das.
Was haben Sie eigentlich am liebsten gespielt? Eher Komödie, eher Liebesgeschichten, eher schwierigere Stoffe, Dramen? Sie haben ja so viel gespielt. Also ich habe gelesen, dass Sie damals schon auch 66 für den SDR gespielt haben. Der gute Mensch von Sezuan? Regie für
Ungelte. Ja, mein Gott, ist das alles.
Klemperer haben Sie gespielt, im Klemperer haben Sie mitgespielt. Also wo lag Ihre Leidenschaft?
Ich bin überzeugt davon, dass in jeder Rolle das Ernste wie das Heitere enthalten ist. Und ich kann bei allen Lust spielen. Ich habe viele Eckburns gespielt, ein grandioser Autor, die mir auch sehr gut gelungen sind. Einer zum Beispiel mit der Bret in Bochum. Schöne Bescherung hieß das. Saukomisches Stück. Und wir haben immer den Kern gefunden, wie traurig das Stück auch ist. Und so gehe ich eigentlich alle meine Rollen an. Nicht, dass ich jetzt als Lady Macbeth nach Pointen suche, das wäre falsch. Also da verstehen Sie mich um Gottes Willen richtig, das meine ich in dem Fall nicht. Aber man kann nicht sagen, ich kann jetzt nur Lustspiele spielen oder nur Dramen. Oder ich finde, das Entdecken einer Rolle, das macht mir so unglaublich viel Spaß, dass ich, wenn ich in einer Arbeit bin, immer die Rolle, an der ich arbeite, meine Lieblingsrolle ist. Das stimmt wirklich. Und auch jetzt hier in dem großen Feuer, es war schön zu entdecken. Wir haben auch eine lange Reise gemacht. Das war am Anfang ganz anders konzipiert, bis wir plötzlich draufgekommen sind. Wir lesen das am Anfang. Ich trenne mich eigentlich vom Ensemble und bleibe da mit dem Stück beschäftigt. Und sie zeigen es und so weiter. Also dieses Entdecken, dieses Ausgraben von Situationen, das ist das Schöne an dem Beruf und das macht mir die Rollen so liebenswert.
Also auch so ein bisschen der Weg ist das Ziel, ne? Das ist auch
schön. Absolut, ja. Und wenn man dann noch ins Ziel läuft, ist es noch schöner. Ja, aber darum kann ich nicht sagen, es ist wunderbar. Also ich bin ein Fan vom Boulevard. Gutes Boulevard gehört zum Schönsten und zum Schwersten, das es in unserem Beruf gibt. Also insofern muss ich Ihnen die direkte Antwort schuldig bleiben. Ich kann nicht sagen, ich spiele am liebsten das oder das oder das. Ich gebe zu, ich spiele gern gute Rollen.
Das allerdings. Eine gute Zusammenfassung. Jetzt noch kurz zu Ihrer Kindheit, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und ich denke, wer so ein pralles Leben hat, muss auch eine sehr interessante Kindheit gehabt haben. Nun war das ja in Kriegszeiten. Sie sind geboren im holländischen Viertel.
Richtig,
in Berlin. Potsdam. Obwohl Sie eigentlich ja Niederländerin sind, aber da haben Sie nie gelebt, ja?
Nein, gelebt habe ich nicht. Aber wir waren mal fast ein Jahr in Holland nach dem Krieg. Da ist meine Mutter mit uns beiden, mit meiner Schwester und mir nach Holland gefahren, um die Familie wiederzusehen. Und da waren wir sehr lang in Holland. Geboren bin ich in Potsdam, im holländischen Viertel, da haben Sie völlig recht. Und dann sind wir von Berlin aus nach Prag gefahren und haben dort ein Jahr gelebt. Da habe ich Schreiben und Lesen gelernt.
Mussten Sie da wegfahren? Hatten Sie als Niederländer Probleme?
Mein Vater war sehr lieb. Er hat immer gesagt, ihr kommt mit. Und weil seine Engagements, so ist das im Theater, wenn man spielt, er hat in Prag Theater gespielt, als auch gedreht, Fledermaus. Hat er gedreht und gespielt hat er die lustige Witwe. Und das war ein Engagement über, das waren dreiviertel Jahr. Und da hat er gesagt, die Familie muss mit. Und da sind wir also immer, meine kleine Mama hat die Koffer gepackt und wir sind mit. Und wohnten im Hotel Alkron dreiviertel Jahr. Und da wir so, meine Schwester ist älter, wir in dem Alter waren, wo man nur allmählich in die Schule gehen musste, bekamen wir Privatunterricht in einer Klosterschule bei Mutter Miller da. Und die hat uns Lesen und Schreiben beigebracht. Das Lesen war sehr interessant, weil sie hat es mit tschechischem Akzent gemacht. Also das Mettchen, das Büppchen, Räslein, 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 Rott. Also es war, da hatten auch meine Eltern gesagt, das ist nicht ganz die Lösung, aber sie lernen die Buchstaben. Es war also eine sehr komplizierte Schulzeit, die sich auch mein Leben lang eigentlich gehalten hat. Darum war ich auch eine schreckliche Schülerin. Naja, und von Prag aus sind wir dann an den Grundlsee gegangen. Das war eine paradiesische Zeit, muss ich sagen. Wenn ich an Heimat denke, in entferntestem Sinn, würde ich sagen, das ist Grundlsee für mich. Da haben wir in zwei ganz kleinen Bauernhäuschen gewohnt, Holzhäuschen gewohnt.
Karten sozusagen.
Es war ein bisschen mehr als Karten, aber es war einer Karte ähnlicher als einer Villa. Da haben Sie recht. Und haben da also den Winter erlebt, den Frühjahr erlebt, an diesem prachtvollen See und Erdbeeren gepflückt, Blaubeeren gepflückt. Ich wurde mit 8 Jahren in den Kindergarten geschickt, weil man als Ausländer nicht in die Schule gehen durfte. Das durften nur die Bauernkinder. Wir haben geheult, wir haben in den Stall gearbeitet. Es war eine göttliche Zeit. Herrlich war das. Und von dort aus, weil das ging so nicht weiter, die Eltern haben gesagt, nee, das Kind muss ja irgendwann mal was lernen, wurde ich alleine nach Wien geschickt. Das war eine sehr ungute Zeit, weil ich Heimweh hatte nach meinen Eltern.
In ein Internat?
Nein, ich wohnte bei sehr lieben Leuten, die auf mich aufgepasst und wurde immer in die Klosterschule geschickt und habe nichts verstanden. Aber Gott sei Dank saß ein sehr kluges Mädchen neben mir, der ich alles abgeschrieben habe. Wirklich, und die Nonnen habe mit beiden Augen weggeguckt. Das war sehr lieb, aber ich hatte keine Ahnung. Also Mathematik ist übrigens bis jetzt Chinesisch. Und dann kam ich später dann ins Sacré-Cœur. Das ging dann ein bisschen.
Sacré-Cœur war?
Sacré-Cœur war auch in Wien. Da kamen dann meine Eltern nach. Dann war ich zu Hause, dann waren wir aufgefangen. Nicht, das waren dann 4 Jahre konsequent und bin ich reingekommen in so einen Schulbetrieb, was mich trotzdem nicht abgehalten hat, nach 4 Jahren aufs Reinhardt-Seminar in die Schauspielschule zu gehen.
Sagen Sie, Ihr Vater ist ja sehr berühmt. Ganz Deutschland nannte ihn Juppie und Ihre Mutter war aber ja eigentlich auch Sängerin.
Ja.
Hat die aufgehört zu singen dann?
Ich war schuld, dass sie aufgehört hat. Meine Schwester hat meine Mutter noch beide auf der Bühne gesehen, im Walzertraum in Holland. Da saß meine Mutter auf einer großen Schaukel und Juppie hat sie angestoßen und haben beide gesungen, leise, ganz leise. Klingt's durch den Raum. Das hat meine Schwester noch gesehen. Auch Schubert, wo Jopi den Schubert spielte und Mama war es Hannerl. Also die hat noch einen Eindruck von beiden gehabt und meine Mutter, eine sehr kluge, eine sehr gescheite Ehefrau und Mutter, hat gesagt, nein, mit 2 Kindern höre ich auf zu spielen, mein Mann ist so beliebt und so gefragt, der soll seine Karriere machen, ich bleibe bei seinen Kindern.
Aber am Anfang war sie noch berühmter als...
Ja, Sie haben recht. Meine Mutter gastierte in Holland und wir haben ein Plakat zu Hause hängen. Das ist unser ganzer Stolz. Und wenn mein Vater allzu streng war mit uns, haben wir nur auf das Plakat immer gezeigt, meine Schwester. Weil da stand ganz groß Wiske Reis, das war ihr Name, Wiske Reis gastiert in der Stadt Schouwburg in Amsterdam. Und ganz klein steht unten rechts Johann Heesters. Da war er noch im Chor sogar.
Im Chor.
Ja, das war süß.
Aber dann ging die Karriere doch zügig voran.
Ja, dann hat er sich zum Sänger vorgearbeitet. Und dann war auch das Glück, dass der erste Tenor krank wurde und er ist eingesprungen. Und dann standen die beiden auf der Bühne und blieben dann auch ein Leben lang zusammen.
Hört sich schön an.
Ja.
Aber Sie sagten streng. Er war ab und zu sehr streng. Wie war er als Vater?
Sehr strenger Vater.
Oh.
Ja, wir hatten einen sehr strengen Vater. Ich weiß, ich arbeitete schon, meine Schwester hat fast noch mehr erlebt, aber wenn ich nicht um 12 Uhr zu Hause war, hallo, da ging aber die Post ab, da wurde geschimpft und oh weh, wenn in der Früh das Bett nicht gemacht war und das Zimmer aufgeräumt war. Jopi hatte eine fast calvinistische Erziehung erlebt in Holland und hat sie uns weitergegeben. Ich bin ihm jetzt dankbar dafür, damals nicht. Damals war das etwas
Warum
schwierig.
Jetzt? Warum sind Sie ihm
ja,
jetzt?
Ja, weil ich jetzt sehe ich so die etwas reifen Blüten, die das getragen hat.
Aber was ist das, was Sie sagen? Was
viele
gut war?
Sachen, es ist gut, wenn eine Disziplin in einem steckt. Ich mache jetzt noch das Bett. Und es ist sehr schön, wenn man nach Hause kommt und das Schlafzimmer ist aufgeräumt. Das ist wunderbar. Das haben wir damals nicht begriffen. Warum? Es ist so in uns hineingewachsen, dass es selbstverständlich ist, dass es keine Arbeit ist. Es ist einfach schön.
Klar.
Vielleicht halten Sie mich jetzt auch für blöd, aber
nein,
ich finde das sehr, das ist angenehm.
Ja, ist angenehm.
Und so gibt es viele Punkte, die meine Eltern, die haben auch so gut zusammengehalten. Die haben uns schon richtig erzogen, finde ich.
Schön, wenn man das so sagen kann, gell? Das ist toll.
Ja, das kann ich
sagen. Wie war das denn später? Er wurde ja 108 Jahre alt, unglaublich. Und dann war er ja öfter auf der Bühne und da schrieben die Zeitungen ja auch nicht so sehr Schmeichelhaftes darüber. Wie war das für Sie? Er hatte ja dann Probleme auch zu sagen, jetzt höre ich auf, ne?
Ja, er wollte nicht aufhören. Mein Vater konnte nicht aufhören. Er liebte diesen Beruf so und er war so drauf fixiert. Und Juppi hatte keine, man nennt es Hobbys. Für ihn war das Theater ausschließlich. Er wollte auf der Bühne stehen. Und die Simone, die ihn ja bis zum Schluss bewundernswert begleitet hat.
Also das war dann seine zweite Frau?
Ja, das ist für mich so selbstverständlich, dass ich das jetzt nicht erklärt habe. Seine zweite Frau. Nach Mamas Tod hat sie sich um Juppi gekümmert und sie haben danach, glaube ich, nach 6 oder 7, es ist ja auch wurscht, haben geheiratet, mit sehr viel Häme von der Zeitung begleitet.
Sie selber mochten Simone Redl sehr, ne?
Ich mag sie noch.
Ja.
Naja, das ist großartig, was die Frau gemacht hat und was das überhaupt für ein toller Mensch ist. Simone ist eine ganz außerordentliche Person. Uns verbindet sehr viel, aber was liest man in den Zeitungen? Ach, die junge Frau und der alte Mann und so weiter und was uns da alles in den Mund gelegt wurde. Man soll das alles nicht lesen und zur Seite legen und das ist die Regenbogenpresse, die sich daran, man möge es mir verzeihen, aber ich sage es, weil ich es erlebt habe, sich daran ergötzt und auch deswegen gekauft wird. Und es stimmte nicht. Und Simone hat etwas gesagt, was ich damals nicht verstanden habe und meine Schwester auch nicht. Wir hätten uns oft gewünscht, dass mein Vater nicht mehr gearbeitet hätte. Sagen, das hat er nicht nötig. Der muss sich in dem hohen Alter nicht mit Mühe auf die Bühne stellen. Er konnte nichts mehr sehen, war unsicher. Er wurde aber sehr gefragt und Simone hat sehr viel angenommen und hat gesagt, er braucht das. Und mir ist das wurscht, ob die Leute darüber lachen oder nicht, er ist nach so einem Auftritt glücklich. Und das finde ich wichtig. Das fand ich großartig,
ja,
von der
Frau. Ist auch toll.
Ich habe nicht so gedacht, meine Schwester auch nicht. Ja. Und das haben wir auch gesagt hinterher, das hat sie besser gemacht als die Töchter.
Als Tochter ist immer ein anderes Verhältnis auch.
Man,
ne?
sieht seinen Man Vater sieht anders.
Seinen ja, Vater
natürlich.
Anders. Ja, das Alter ist auch nicht so einfach. Sie sind jetzt ja auch schon 80, gute Gene. Wie ist das eigentlich für Sie als Schauspielerin? Gibt es da noch genügend Rollen? Ich meine, Sie sind ja fit und können alles spielen noch.
Ich kann natürlich nicht alles spielen. Ich habe mein ganzes Leben Glück gehabt und habe es auch bis jetzt noch. Ich habe diese Rolle jetzt von Herrn Kosminski angeboten bekommen und habe mich schrecklich darauf gefreut, sie zu erarbeiten und sie zu spielen. Wir haben schon 2 Gastspiele in Aussicht, also das ist ja auch schön. Das geht noch weiter und dieser Beruf hört nicht auf. Auch beim Spielen entwickelt sich die Rolle. Also es ist nicht so, dass nur wenn man den Text kann und man weiß, man steht jetzt links oder rechts, dass es beendet ist. Das wächst. Und man entdeckt was Neues. Die Bernarda, die habe ich nach 2 Jahren anders gespielt wie bei der Premiere. Das wächst. Das ist das Schöne an dem Beruf. Da ist kein Stillstand. Ich habe das Glück, dass man mir wunderbare Rollen bis jetzt angeboten hat. Und ich hoffe, dass ich nicht mehr unbedingt spielen muss und will. Mir fällt noch vieles ein, was ich machen könnte. Ich möchte noch gerne ein paar Reisen machen. Ich möchte gern noch den Kindern zuschauen, den Kindern meiner Kinder zuschauen, was sie so treiben. Und ich habe eine wunderschöne Wohnung, da bin ich auch sehr gern. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich in meiner Wohnung lebe und koche und lebe. Also ich glaube nicht, dass ich noch unbedingt spielen muss. Das sage ich jetzt hier so. Aber ich spiele ja die ganze Zeit. Also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr so dringlich ist. Es gibt so viel anderes noch und so viel Zeit habe ich nicht mehr. Wenn ich noch was erledigen muss, dann ist es jetzt an der Zeit.